Seriengeeks, Seriennerds, Trekkies dieses Universums, wir grüßen euch, Julian True, herzlich willkommen zu Folge für Folge der Serienpodcast. Und es ist fast schon ungewöhnlich diese Woche, also ich bin schon nicht mehr drin in dem Game. Wir sind in einem Deep Dive. Ich habe die Trekkies schon erwähnt, im Deep Dive zu einer Star Trek Serie, zu der Star Trek Serie, möchte man fast sagen, mit Blick auf die Neuzeit von Star Trek, aber ich schweife schon wieder ab, wenn ich von wir rede. Erst einmal kommen wir zur Höflichkeit, stelle ich erstmal meinen genialen Co-Host oder Host-Partner vor, und das ist der Gregor. Grüß dich, Gregor. Ich bin der Goran, grüß euch, und wir sind im Deep Dive, ich sagte schon, zu Star Trek, und zwar Discovery, letzte, finale Staffel. Hot Shit. Wir sind, um die Karten auf den Tisch zu legen, jetzt schon in der zweiten Woche nach Release der ersten Doppelfolge und jetzt auch schon der zweiten Folge. Sprich, wir haben drei Folgen live draußen aktuell und die haben wir uns reingezogen. Und deswegen machen wir heute einen Deep Dive von drei gesamten Folgen und nicht von einer, wie wir es gewöhnt sind bei einem Deep Dive, bei Folge für Folge. Aber wer jetzt erst seit ein paar Wochen dabei ist, ich schwafel schon ganz schön viel, ich merke es, aber egal. Der kennt das gar nicht, sondern kennt unsere Serie-Reviews, unsere Binge- oder Cringe-Folgen. Heute wird es wieder anders. Und zwar schauen wir uns die Folgen sehr gründlich an, oder in dem Fall jetzt drei Folgen gründlich an. Aber bevor wir das machen, gibt es im klassischen Stile zu einer Deep-Dive-Folge einen sogenannten Wrap-Up, also eine Kurzzusammenfassung, was in diesen Folgen passiert ist. Normalerweise 30 Sekunden, aber da das jetzt drei Folgen sind, Gregor, kriegst du von mir...
Das ist aber sehr gnädig. Ach.
Leg einfach los.
Auf der anderen Seite, ich habe auch nichts anderes erwartet, weil ganz ehrlich, du hast ja schon gesagt, ich glaube, ich bin auch ein bisschen raus, was das kurze Wrap-Up angeht. Von daher bin ich jetzt eher so die Synopsis-Zusammenfassung aus unseren Binge- oder Cringe-Formaten gewöhnt. Von daher weiß ich gar nicht, ob ich das heute bei drei Folgen eine Minute 30 geschafft hätte. Also in 30 auf gar keinen Fall. Oder ist es so banal, dass ich es in 30 schaffe? Vielleicht habe ich das auch mit Absicht gesagt.
Das wäre auch ein Statement.
Goren ein kleines bisschen zu triggern. Nein, also dann jetzt kurze inhaltliche Zusammenfassung von den ersten drei Folgen von Star Trek Discovery Finale Staffel Nummer 5. Jawohl, und zwar Folge 1 beginnt direkt damit, dass sie, sogar nahtlos eigentlich fast an Staffel 4 anknüpft. Und Michael Burnham und ihre Crew der Discovery bekommen einen Spezialauftrag, in dem sie zu einem wiedergefundenen 800 Jahre alten romulanischen Forschungsschiff fliegen sollen und darauf ein, zumindest für die Crew, zu dem Zeitpunkt unbekanntes, wertvolles Artefakt bergen sollen. Das machen sie natürlich, also schwarzer Alarm, zapp, zarab, einmal hingebeamt die Kiste. Aber wie sollte es anders sein? Sie sind natürlich nicht die Ersten dort vor Ort und stolpern direkt auf das Plündererpärchen Moll und Lack. Ich finde es an der Stelle übrigens sehr lustig, wie die Serie immer sich sehr anstrengt zu betonen, Moll und Lack zu sagen. Es heißt immer Moll und Lack. Bei mir ist es einfach wie Brangelina. Bei mir ist es einfach Mollack oder Lackmoll. Ist mir egal. Genau, also, wo war ich? Genau, Moll und Lack kommen der Discovery zuvor. Die stibitzen dieses besagte Artefakt und machen sich damit aus den Staub. Die Discovery hinterher und... Ich würde mal sagen, ich glaube, für die Zusammenfassung reicht es, dass wir dann jetzt eigentlich, also ich sag mal so, damit ist so der Grundtenor für die Staffel gesetzt. Es geht darum, diesem Artefakt hinterher zu jagen. Es wird schon wieder Andeutung gemacht. Ach ja, ultimative Bedrohung für das Universum. Also kleiner geht's nicht. Und zumindest zum jetzigen Zeitpunkt sind wir dabei in einer regelrechten Schnipseljagd von Hinweis zu Hinweis durchs Universum, diesem Artefakt hinterher zu jagen. Ende. Das siehst du, war ich ja gar nicht so schlecht, ne?
Sehr gut. In knapp
zwei Minuten. Dafür, dass ich es nicht mehr kann?
Ah, nee.
Aber das wird wieder besser. Mit den nächsten Wochen wird es wieder besser.
Das stimmt, wir haben jetzt wieder Übung. Was kommt denn genau? Ah ja, klar, die klassische
ich
Frage.
Ich wollte gerade sagen, es ist so ähnlich wie Beach oder Cringe.
Gregor, ne? Wie fandest du es? Nee, weil da wusste ich ja quasi allein schon aus dem, wie ob du gebinged oder gecringed hast und wie du das formuliert hast schon, wie du es fandest.
Das ist richtig.
Klassische Frage
nach ich würde nur sagen, binge oder cringe geht ja in die gleiche Richtung, weil wenn du sagst binge, hat es in der Regel gefallen und wenn du sagst cringe, hat es in der Regel nicht gefallen. Gesamteindruck. Gesamteindruck der ersten drei Folgen. Ich sag mal so, es ist halt Star Trek Discovery, ne? Bekannte Gesichter. Das heißt, die normale Crew ist da, Stamets, Tilly, Burnham, Saru und so weiter und so fort. Von daher kannst du grundsätzlich erstmal nichts falsch machen, wenn einem dem Star Trek Discovery gefällt. Ja, also vielleicht muss man hier, weiß ich nicht, den Abstrich machen. Also ich kann grundsätzlich was mit Star Trek Discovery anfangen. Ich habe natürlich die ersten vier Staffeln gesehen und das war natürlich selbstverständlich, dass ich auch diese fünfte sehen werde, auch ohne unseren Deep Dive. Von daher kann ich grundsätzlich mit der Serie relaten, ich kann mit den Figuren relaten, wobei die ein oder andere Figur, also mal mehr, mal weniger relaten, aber das geht vermutlich jedem so. Man hat immer irgendwelche Charaktere, wo man sagt, ja, den finde ich cool und den finde ich weniger cool. Was mir an der Stelle jetzt nach den drei Folgen gefällt, ich weiß noch nicht ganz genau, wo das hingeht, weil irgendwie ist er dann ja doch wieder da, weil am Ende von Folge 2 verlässt ja Saru die Discovery als Nummer 1. Und wird irgendwo stationär auf irgendeiner Station Botschafter. Und da habe ich mir schon fast gedacht, oh, jetzt haben sie Saru, ich sag jetzt mal, rausgeschrieben. So wie sie zum Beispiel in der letzten Staffel, war es glaube ich, Tilly rausgeschrieben haben oder ausschreiben wollten, indem Tilly dann irgendwo also lehrende Wissenschaftlerin wird auf irgendeiner Station und nicht mehr so wirklich aktiv in der Discovery dabei ist. Da dachte ich, okay, Saru rein, dafür kommt der degradierte Captain Rayner, also dann jetzt quasi in Folge 3 Commander Rayner mit rein, was mir persönlich sehr gut gefällt, weil es ist ein Charakterkopf, es ist ein kantiger Charakterkopf, der so ein bisschen mürrisch ist, das gefällt mir. Mit Saru muss ich sagen, Saru, ja, der ist lieb und nett, aber das war meiner Meinung nach auch immer so ein bisschen sein Problem, also mit dem konnte ich eher so ein bisschen weniger relaten. Rayner gefällt mir gut, weil du guckst wahrscheinlich wieder Original, oder? Okay, weil im Deutschen hat Rayner die Stimme von James Bond oder Daniel Craig. Und das passt, weil ich finde, der Schauspieler sieht halt einfach aus wie ein alter Daniel Craig. Ne? Also von daher, das ist dann einfach ein gutes Konzept. Er ist ein Charakterkopf mit einer bekannten, gut gemachten Synchronströme. Also wie gesagt, Rayner finde ich gut. Inhaltlich, ja gut, wie ich schon gesagt habe, es geht natürlich mal wieder um nichts Geringeres als das Schicksal des Universums und eine 800 Jahre geschützte oder alte, vergessene, was auch immer, egal. Momentan, wie gesagt, es ist eine Schnipseljagd, ich finde es ganz interessant anzugucken. Mal gucken, was in den kommenden finalen 7 Folgen noch passiert, weil, ich meine, momentan sind sie ja dabei, ich sage jetzt mal, mehrere Schlüsselteile eines Schlüssels zu suchen. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, besteht dieser Schlüssel nur aus 5 Teilen. Und die haben jetzt schon 2. Also ich hoffe, dass sie die nächsten 2 bis 3 oder wie auch immer ziemlich schnell finden, den Schlüssel voll machen, damit es dann mit dem großen Ganzen weitergehen kann. Also wenn die das jetzt wirklich bis zur 10 nur so Schnipseljagd durchziehen, fände ich das ein bisschen sehr dünn. Aber die ersten 3 Folgen, muss ich sagen, interessanter Auftakt, der Warp-Ritt von Burnham, den fand ich irgendwie cool, auch wenn es völlig abgespaced war. Aber für mich persönlich macht es so, haben die ersten drei Folgen mal Lust auf mehr gemacht. Also ich habe Bock auf die nächsten sieben. Ja. Was mit dir?
Mhm. Boah, du hast jetzt ganz schön ausgeholt. Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Losgelöst von dem ganzen Kontext von Discovery würde ich sagen.
Moment, Serie oder Staffel?
Bis jetzt noch nicht so wirklich
erwischt. Okay. Weil?
Die Staffel, Entschuldige, die Staffel. Also ich muss den Kontext reinsetzen. Wahrscheinlich, also ich kann es nicht losgelöst sehen. Star Trek Discovery, korrigiere mich, wenn ich mich täusche, war ja die erste, die auf einem Streaming-Dienst erschienen ist. Also die erste Star Trek-Serie. Also vielleicht nochmal weiter ausgeholt. Wir sind beide Trekkies, der zweiten Stunde, also keiner von uns ist alt genug, um TOS, also The Original Series mit Kirk und so weiter, live im Fernsehen damals in den Ende der 60er war es, gesehen zu haben, aber zumindest als es dann nach Deutschland schwappte, haben wir The Next Generation beide irgendwann gesehen. Ich weiß nicht, ob ich von der ersten Staffel an gesehen habe.
Ich wollte gerade sagen, als Kind wusste ich noch nicht mal, was eine Staffel
war. Dann damit in Berührung.
Da war ich froh, wenn ich wusste, es lief einmal die Woche Star Trek und ich konnte Star Trek gucken.
Genau. Und ich weiß noch, wie gehuckt ich war, als endlich quasi nicht nur Star Trek wieder lief, weil es war ja wirklich lange eine Dürreperiode nach
Enterprise, Voyager, die Anfang die letzte, 2000er, nee, Enterprise, oder war es Anfang Enterprise 2000er?
Anfang, Ende, sowas um den Dreh, weil wir hatten Voyager, also, warte mal, jetzt müsste ich kramen, Anfang der 90er war TNG, dann ging es nahtlos in Deep Space Nine über und dann nahtlos in Voyager. Es waren alles jeweils sieben Staffeln, so dass es bis in die Nullerjahre wahrscheinlich geschwappt ist. Und Enterprise dürfte...
Au contraire, my friend.
Mitte Nullerjahre.
Voyager, 95 bis 2001.
Habe ich mich getäuscht?
Enterprise, 2001 bis 2005. Sag ja, Anfang 2000er.
Okay, dann lief aber Discovery und Voyager.
Ja. Also Deep Space Nine 93 bis 99 und Voyager 95 bis 2001. Ja.
Ah, okay, dann ist da mein Denkfehler. Ich dachte, das waren so zwei, drei Jahre, wo die parallel liefen.
Genau. Und dann kam 2017, kam dann Discovery wieder als erstes echtes neues Star Trek-Futter.
Genau, weil es nicht aufgepasst. Also eine Lücke von 15 Jahren? 12 Jahren. 2000, okay. Also nach einer langen Zeit endlich mal wieder eine Star Trek-Serie, zumal das Enterprise ja nicht mal eine Star Trek-Serie, glaube ich, war, offiziell. Und dann ging es so. Und dann ging es direkt mit so einer typischen Streaming, mit so einem typischen Streaming-Format los. Es war halt was komplett anderes, was wir kannten. Also es war nicht dieses okay, Serial, jede Woche, das Episodical, jede Woche eine Folge, jede Woche 45 Minuten Spieldauer. Die Charaktere entwickeln sich sehr langsam über eine Staffel von 24 Folgen weiter und du hast sie über Jahre hinweg quasi kennengelernt, sondern das sind jetzt Charaktere, die müssen gleich stechen, da muss die Handlung stimmen, es ist wenig Platz für Fehler und es war eine quasi folgenübergreifende Handlung, also über die ganze Staffel gespannte Handlung mit einem Plot, der sich dann eben entwickelt hat, also das kannte man schon aus den anderen Star Trek Serien mittlerweile auch, das hatte sich auch in die Richtung schon entwickelt, gerade mit Deep Space Nine dann hauptsächlich, aber es war halt doch was komplett, also quasi The Best of Both Worlds, um quasi eine Folge von TNG nochmal aufzugreifen, also Folgentitel. Und das war richtig geil, das weiß ich noch, dass mich das so richtig erreicht hat, auch gerade mit diesem Plot dann, dass der Captain im Endeffekt ein Agent aus dem Paralleluniversum ist.
Boah.
Wie hieß er denn damals? Wie hieß er? Ich hab's schon wieder vergessen.
Nee.
Kommst du gerade drauf?
Schon wieder sieben Jahre her, Alter, da bin ich raus.
Egal. Mercer? Das ist natürlich krass, dass das jetzt auch wirklich schon sieben Jahre sind. Aber ja, so vergeht die Zeit. naja, auf jeden Fall, also hat er mich das abgeholt. Und dann hat die Serie aber meines Erachtens sehr viel falsch gemacht. Einerseits, weil sie sich in der zweiten Staffel sehr mit diesem Paralleluniversum-Thema mit
der Georgiou
da beschäftigt haben. Das war das in der zweiten oder war das in der dritten Staffel? War es schon in der ersten? Aber sie haben doch Georgiou dann zurück.
Ja, das war dann glaube ich, irgendwo die 3 oder so. Das
Thema war doch das irgendwie.
In Staffel 3? Oder?
Okay. Und stimmt, und in 4 sind sie dann das erste Mal in die Zukunft geflogen.
Nee, das war Staffel 3.
Zeitsprung gehabt.
Da strandet Burnham in 3188. Okay. Ja, da war es
muss aber Sektor 33 in Staffel 2 gewesen sein. Einer dieser Fehler war eben, dass sie darauf rumgeritten haben, dass, wie formuliere ich es jetzt? Oder anders. Also, was mich am meisten gestört hat, war, dass sie im Endeffekt dann für diese neue Erzählweise, also für Star Trek neue Erzählweise, dann doch immer auf den alten Themen rumgeritten haben und das gar nicht so ausgereizt haben. Und dann, überspitzt gesagt, machen sie es, also sie wollen mutig sein, springen in die Zukunft, zeigen uns eine Welt, in der die Föderation nicht mehr existiert oder zusammengebrochen ist oder nur noch am Rand ist und vergeigen das sowas von, finde ich, indem sie es halt am Ende der Staffel gekittet haben. Und in jeder Folge, und das war, glaube ich, das, was mich am meisten gestört hat, ist die Protagonistin nicht nur eine Mischung aus Ripley, also aus Alien und Captain Picard und Bruce Willis in Stirb langsam, sondern sie ist auch noch gleichzeitig eigentlich die eierlegende Wollmilchsau. Also sie haben den Fokus komplett auf diese Figur gelegt, also ich weiß gar nicht, warum sie die Serie nach dem Schiff und nicht nach der Frau benannt haben. So sehr steht die im Fokus. Also nichts.
Ja, gut,
nichts
aber warte mal.
Das passt.
Aber wäre das bei TNG nicht das Gleiche? Da steht Picard schon auch sehr im Fokus, oder?
Nee. Er steht im Fokus, aber alle
Figuren werden okay, stimmt. Unter dem Gesichtspunkt musst du sagen,
wenn du
eigentlich passiert das nur mit Burnham.
Und?
Ja.
Ausgewählten Charakteren. Warte, ganz kurz, ich will den Punkt noch zu Ende führen. Und du hast halt dann diese Situation, du hast halt diese obercoole Superkämpferin, Diplomatin, Liebhaberin, Zeitreisende, alles mögliche, Kapitänin, also die kann eigentlich alles und ist auch noch BFF mit allen. Und verabschiedet sich gefühlt in jeder Folge von irgendjemanden auf theatralischste Weise, weil sie alle ins Herz geschlossen hat und umgekehrt auch. Also so dieses, sie macht alles richtig, ist immer am richtigen Moment, ist immer das Zünglein an der Waage. Also sie allein gefühlt immer. Hin und wieder darf mal jemand kurz mitglänzen, aber letzten Endes entscheidet es immer sie. ist dann auch noch die Halbschwester von Spock, also wo sie es dann echt übertrieben haben. Ihre Mentorin ist dann in Wirklichkeit, zufälligerweise dann im Paralleluniversum auch die Imperatorin und so weiter. Also es ist brutal viel auf eine Figur gemünzt. Das hat mich so brutal gestört. Und dann aber eben dieser Aspekt, dass sie dann diese theatralischen Verabschiedungen hat. Sie hat immer diese Reden vor der Crew, die sie alle anhimmeln und wo sie immer dieses Bonding zeigen, also behaupten, dass die alle miteinander total dick sind. Und du fragst dich, warum? Warum die taucht auf? Also die ist erstmal wird sie erstmal war sie sogar Gefangene, dann war sie auf Reha, auf Wiedergutmachung, dann war sie plötzlich quasi Beraterin und auf einmal ist sie Captain, also und alle lieben sie und mit allen hat sie eine tiefe Connection und umgekehrt auch und du sollst dann dastehen und sollst diese Crew mögen, wo du sagst, okay, das funktioniert bei Star Trek, das funktioniert bei TNG, weil die halt über Jahre zusammengewachsen sind und du kriegst halt auch mit, wie so ein Worf langsam auflockert, wie sie diesen Verlust von Tascha verdauen, bla bla blub. Und wie sie halt zusammenwachsen und wie jeder seine Marotten dann einbringt und sich einfach entwickelt und sie sich als Team entwickeln. Das kriegst du bei der Deep Space Nine mit, wie sie dann eben auch die Infiltration durch die Gründer am Schluss dann überstehen, davor dieses Dilemma mit den Cardassianern haben, als Transitort da sind, keiner hat so seine Rolle und sie wachsen dann zusammen in eine gemeinsame Rolle. Du hast das in Voyager, wo alles gemeinsame Ziel haben, nach Hause zu kommen. Meinetwegen hast du es auch in Enterprise mit dieser Pioniersarbeit, die alle zusammenarbeiten müssen und all das verstehe ich aber bei Discovery, wo du denkst, okay, sie haben jetzt natürlich ganz schön viel Scheiße gefressen in diesen Situationen und dass die Crew zusammenhält, okay, aber Burnham ist ein On-Off, die ist dann auch Jahre weg gewesen oder ist ein komplett Fremde, kommt dann wieder. Das war ja auch so ein Plot, dass sie mit diesem Raumanzug früher in die Zukunft gesprungen ist und deswegen ja. auch viel länger ja. in der Zukunft ein war Jahr und später. Die anderen kommen danach und es ein ist Jahr. Trotzdem alles so wie immer.
Mhm.
Wie viel? Ein Jahr später, genau. Und es ist dann trotzdem so, als wäre es nie weg gewesen. Sie hat sich da kaum verändert, obwohl sie weiß gar nicht, was war sie, Kopfgeldjägerin, war sie Schmugglerin, war sie, wie auch immer man das nennen will. Also sagst du, okay, und das ist echt, echt, echt viel. Und das ist wieder so. Und jetzt ist ein ganz langen Bogen gespannt zu dem Punkt, den ich sagen wollte. Und das ist wieder so. Wir starten diese Staffel wieder mit dem Aspekt, es ist eine gigantische Bedrohung da, über die reden wir gern später. Es ist eine gigantische Bedrohung da, die nicht nur einen Planeten bedroht, das hat ja früher mal gereicht. Nein, jetzt sind wir auch nicht eine Zeitlinie oder sowas oder ein ganzes Universum. Universum sind wir jetzt so weit. Jetzt sind wir dabei, dass das Universum an sich bedroht sein könnte. Und wieder ist es quasi, also es wird darauf hinauslaufen, dass es wieder nur Burnham sein kann, die alles aufhält. Weil es ist wieder sie, die Rätsel löst, die an vorderster Front dasteht. Ich meine, wie krass, also die erste Szene ist ja, glaube ich, wie sie auf einem Raumschiff im Anzug.
Ja, genau, quasi, damit geht's los. Und da fragt man sich schon so, what the fuck? Ja. Und dann kommt 4 Stunden vorher, da wird dann quasi aufgelöst, wie sie auf diesem Schiff landet.
Und auch das, diese Away-Missions, wo früher immer klar war, der Captain darf nicht. Nur Moment mal, Bruce Willis zur Seite, hier kommt Chuck Norris in weibliche Person. Und dann geht's halt nahtlos weiter, sie bondet gleich mit dem, also erst hat sie den Captain, der ein Draufgänger ist und über die Regeln hinweggeht, als Konkurrenten bei der Jagd nach diesen 2 Halunken, über die wir auch noch reden müssen. Und dann macht der einen fatalen Fehler. Sie rettet natürlich die Situation mit ihrer Entscheidung, indem sie ihn auch überredet mitzumachen. Dann will sie ihn retten vor Gericht, obwohl sie, also quasi stellt sie sich als Märtyrerin dar, dass sie ihn jetzt quasi dann doch anprangern muss, dann aber rettet sie seine Karriere, indem sie den Job anbietet. Und so weiter und so fort. Ich könnte jetzt also ganz viele Beispiele nennen und ich glaube, das ist einfach der Punkt, der mich in Staffel 3 angefangen hat zu stören und mir jetzt in Staffel 5 immer noch wieder auffällt, der mich noch nicht ganz abholt. Also es gab vieles in der Serie oder in der Staffel bisher, was mir gefallen hat. Aber dieser Punkt, der mich stört, schmerzt mich. Und der zweite Punkt, weil ich die Crew schon angesprochen habe, der mich jetzt noch wirklich stört und mich daran hindert, wirklich dieses, ich bin Tracky, gib mir eine Uniform, ich setze mich mit Popcorn vor den Fernseher, Gefühl auszupacken, ist eben der Umstand, dass es nicht wirklich eine Star Trek-Serie ist, im Sinne, dass da jetzt eine Crew zusammenarbeitet, sondern es ist halt jetzt irgendwie wieder der Fokus auf Burnham. Und jetzt ihrem Lover, also Booker, der irgendwie als gefallener Berater jetzt wieder da ist, ohne eigentlich wirklich weg gewesen zu sein, der auch schon, also dessen schlechtes Gewissen mir nicht so wirklich bewusst ist, außer mit 2 Sätzen hat man das jetzt nicht wirklich auch erklärt bekommen, warum er da jetzt wieder so selbstbewusst und souverän auftritt, aber egal. Zurück zu der Crew. Die tut nichts außer Befehl, also die eigentliche Crew, also wir sprechen von einem Navigator, einem Sicherheitschef etc., die machen ja so gut wie gar nichts. Diese ganze Crew, die auf der Brücke steht, die das sind ja eigentlich nur Stichwortgeber und die im letzten, im richtigen Moment halt mal irgendwas machen, was auf Befehl auszuführen ist.
Ja.
Ansonsten hast du halt Stamets, du hast, oh Gott, der Doktor, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Wie heißt der? Das sagt ihr schon, ich kann mir den Namen nicht merken, aber
Culber.
Jetzt komm.
Hugh Culber.
Also,
ja,
wie?
Hugh, ja.
Hugh. Genau. Der taucht immer wieder auf.
Aber die haben sie auch wiedergeholt, so ne? Ich meine, der war gestorben, haben sie wiedergeholt. Oder wiederbelebt.
Ja. Mhm. Ja, stimmt. Stimmt.
Ja, niemand.
Aber so okay, aber rein von der Brückencrew.
Ja, rein von der Brückencrew also, hast du niemand. Also wie gesagt, weil Stamets als Wissenschaftler ist ständig in seinem Labor. Dann hast du vielleicht noch ein bisschen die Ingenieurin, die ist aber auch in ihrem Labor. Tilly ist im Labor. Hugh ist auf der Krankenstation. Booker ist keine Ahnung wo. Und da hast eigentlich hast du dann, ich sag mal so brückentechnisch hast du dann nur Saru, ne? Eigentlich. Also ich meine, du hast schon so eine gewisse, also, mehrköpfige Crew, so ist nicht. Ja, aber es ist nicht die, die ganze Zeit auf der Brücke rumhüpft. Die ist ja, so die haben, ja, eher so übers Schiff verteilt. Und ich meine, es hat ja dann trotzdem, hat ja jedes Crewmitglied so sein persönliches Ding so ein bisschen, ne? Stamets mit Hugh, also beide Ehemänner und so weiter und so fort. Dann, wie heißt sie denn? Die jetzt in Folge 3, die sich mit ihrem Trill wieder, Adira, genau. Ja, so Adira mit ihrem Trill-Freund und so weiter und so fort. Dann Booker, der jetzt Moll wieder erkennt und das ist, ich sag mal, mehr oder weniger quasi Familie für ihn. Also so ein bisschen was können die ja schon haben, ne? Aber es ist halt Low-Level, ne? Also da gebe ich dir schon recht, wenn du das so ansprichst. Die Einzige, die ganze Zeit richtig was mitmacht und gefühlt überall dabei ist, ist Burnham.
Eben, also die ist ja, also nicht nur, dass die jetzt quasi mit ihrer Crew alles erlebt, sie ist auch noch mit dem Berater ständig unterwegs, also auf Außenmission, also mit Cleveland oder Booker halt. Sie ist BFF mit Saru, sie ist BFF mit Tilly, die beide eigentlich nicht mehr auf dem Schiff sind. Sie bindet Adira ein, sie bindet Grey ein, also wenn sie wieder sieht, die fallen sich ja alle um die Arme, es ist alles so schön und alles so toll. Oh, es ist so, von daher gebe ich dir recht, also die neue Nummer 1, das ist echt mal erfrischend, dass da mal einer einfach mal auch wieder nicht so hier gleich, obwohl, er ist auch recht schnell eingeknickt, ich meine, klar, der will seine Karriere retten, aber auch da ging es halt recht schnell dazu, dass er diesen Respekt, also dass Rainer diesen Respekt ihr gegenüber so äußert. Wobei es da plausibel erklärt war, aber es war wieder so dieses, sie macht halt einfach alles sehr richtig.
Das heißt, du bringst schon eine gewisse Art Ballast mit jetzt in die finale Staffel mit rein. Okay.
Genau.
Puh. Da bin ich immer gespannt. Also ich sag mal so, das ganze Ruder in verbleibenden 7 Folgen noch rumzureißen, da muss das ja gefühlt jetzt hier die Staffel des Lebens werden, ne? Oder würde es dir reichen, wenn sie es einfach solide zu Ende machen?
Also sagen wir es nur so, ich finde ja den Plot, wie er sich jetzt darstellt, ja okay. Sie greifen eine alte Star Trek Story auf, die ich damals schon faszinierend fand, weil es war so, also quasi man hat erklärt, alle uns bekannten Aliens oder fast alle uns bekannten Aliens stammen von einer Vorrasse ab, die auch super mächtig war.
Ja, aber nicht nur die Aliens, ich habe das so verstanden, jedes Leben, also auch die Menschen.
Und die
okay.
Alles humanoide Leben. Also so hatte ich das damals verstanden. Ich weiß nicht, was sie jetzt in der Folge gesagt haben, ob sie das da abgewandelt haben, aber ist für mich ja eh nicht dann so relevant, weil es könnte ja Lost in Translation sein. Also ich kann mich an die Folge sehr gut erinnern, weil ich die auch, ich glaube, ich habe die damals auch zu unseren Top 10 gewählt. Ich habe mal einen Artikel auf unserer Homepage veröffentlicht, wo ich die 10 besten TNG-Folgen definiert hatte für mich. Und ich meine, die war dabei. Wenn nicht, dann war es knapp auf Platz 11. Straft mich nicht lügen, falls sie nicht dabei war. Also sie ist mir präsent immer noch im Kopf, weil es einfach ein cooler Plot war. So dieses, das sind 4 verfeindete Rassen, glaube ich, waren es. Cardassianer, Klingonen, die Romulaner und eben die Terraner, sage ich jetzt mal, also wir Menschen, die eben auf der Jagd nach einem archäologischen Fund waren, der wohl eben versprochen hat, wie jetzt auch, das Machtgefüge in der Galaxis oder im Quadranten zu ändern zumindest. Und letzten Endes war der Plot, dass sie dann alle 4 vor eben einer Aufzeichnung einer eben alten Rasse standen, die erklärt hat, wir sind eure Vorfahren, wir haben unsere Gene überall in der Galaxis verstreut, damit wir quasi fortexistieren. Und das Zeichen, dass ihr heute dasteht, bedeutet, dass unser Wunsch, dass unsere Nachkommen in Eintracht vereint sind, dass das geglückt hat, weil sonst hättet ihr nicht hierher gefunden. Irgendwie sowas, glaube ich, das war, wenn ich mich recht erinnere, war das der Running Gag. Und die standen so alle so belümmelt da, so eigentlich sind wir uns fast an die Kehle gegangen und haben es dann trotzdem irgendwie hergeschafft. Im Laufe der nächsten Star Trek Jahre ist es ja so ein bisschen in die Richtung gegangen, dass sich dann alle irgendwie dann teilweise zumindest verbündet haben oder auch Allianzen geschlossen haben und dass es auch tatsächlich in die Richtung ging. Also gerade nach dem Dominion-Krieg hatten sie ja fast alle Rassen dann zumindest irgendwie einen Waffenstillstand geschlossen und wir sehen ja
3199
oder wo spielt das jetzt? 88. Da scheint das ja auch wirklich deutlich besser zu sein als noch zu TNG-Zeiten. Aber heute schwafelig, aber das ist ja Wahnsinn. Egal. Seht es mir nach, ich bin ein alter Trekkie, der gerne auch in sehr alten Erinnerungen schwelgt. Und eben dieser Plot gefällt mir deswegen so gut, weil er eben das aufgreift und ich hoffe halt auch in die Richtung, dass da noch ein bisschen mehr kommt, also ein bisschen tiefgründiger, wenn sie dann weiter Quests erfüllen müssen oder vielleicht dann vor dieser ultimativen Technologie stehen, dass es dann eben auch ein bisschen philosophischer wird wieder und vielleicht ein bisschen zum Nachdenken und zum Augenöffnen geeignet ist. Von daher finde ich das gut. Und ich finde, ich glaube, ich habe einen Trailer gesehen oder einen Teaser habe ich mal gesehen zu Discovery. Und da ging es halt auch darum, dass sie ja wirklich definiert haben, dass das die letzte Reise ist. Also irgendwann wird der Satz wohl fallen in den Folgen, so dass das unser letzter Ritt. Warum auch immer, ich weiß es jetzt nicht mehr, ich weiß es nicht, es kam noch nicht raus. Oder vielleicht täusche ich mich jetzt auch. Aber
ja.
Wir wissen ja, dass das danach keine Staffel mehr gibt. Also die Serie wird eingestellt. Und von daher wissen wir das. Und da kommt sicher ein bisschen Nostalgie auf. Zumal ja auch einige Charaktere jetzt auch wirklich gut gezeichnet sind und dann auch die Autoren und die Drehbuchschreiber und die Produzenten ja auch bewiesen haben, dass sie ein bisschen Ahnung haben, was sie da tun, dass es ein bisschen Budget da. Also ich kann mir schon vorstellen, dass mir der Rest der Staffel sehr gut gefallen wird und ich mich gut unterhalten fühle. Ob ich jetzt dann dieses Gefühl habe, was ich heute Morgen hatte, als TNG zu Ende ging, wollte ich auch gerade sagen, das bezweifle ich, weil dazu sind mir die Charaktere nicht tief genug. Also haben mich auch nicht tief genug erreicht. Also gerade wenn ich den Hauptprotagonisten nicht ins Herz schließe und vorher schon mindestens 10 Minuten lamentiert habe, dass die anderen einfach nicht zur Geltung kommen oder einfach nur unterstützendes Material sind. Vieles gesagt, dann glaube ich halt nicht, dass eben diese emotionale Schiene hinkommt. Aber wer weiß, vielleicht gibt's da den einen oder anderen Handlungsfaden, der mich dann irgendwie dann doch trifft.
Wäre ja cool, oder? Wäre ja cool.
Mal schauen. Und du?
Ja.
Ja, die Hoffnung stimmt zuletzt, das stimmt.
Ja, also ich sag mal, weil ich habe jetzt im Hintergrund, habe ich rein zufällig, wobei, was heißt zufällig, so zufällig ist es gar nicht, habe ich den Wikipedia-Artikel offen. Also grundsätzlich zu Star Trek Discovery. Und da sehe ich zum Beispiel einen Punkt, auf den ich mich jetzt sehr, sehr, also quasi jetzt schon freue. Und zwar, dreimal darfst du raten, wer Regie in der vorletzten Folge führt.
Sir. Jonathan Frakes. Mhm. Und ich weiß, er ist kein Sir, aber er sollte einer sein. Ja.
Also ich habe geguckt, er hat auch in den ersten 4 Staffeln hat er hier und da mal ein paar Folgen gemacht. Ich glaube, manchmal sogar 2 oder 3 pro Staffel. Also jetzt nicht sein erstes Mal, aber wir wissen ja, dass Frakes es kann, also speziell aus den Star Trek Picard Staffeln. Wir wissen, dass er es kann und die Folgen, die er gemacht hatte, ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, die fanden wir beide eigentlich ziemlich geil. Von daher, wenn ich jetzt sehe, dass also die Folgen 5 bis 8, da steht hier noch kein Regisseur, aber zumindest für die 9 steht schon mal ein Jonathan Frakes drin. Und ich sag mal so, die vorletzte, es kann ja sein, dass der Höhepunkt in der vorletzten ist und dass die 10 dann nur noch Farewell ist, ne? Kann ja auch sein. Von daher, Ja, ja, dann vielleicht macht Frakes das Finale oder so, das wäre, oder das imaginäre Finale, das wäre an der Stelle dann ja schon wieder geil, sage ich mal. Ne? Nein, nö, also aber ich sag mal so, das ist, also ich finde einfach, das ist einfach so ein, ja, ich sag jetzt mal wie so eine Art Goodie oder so, dass ich sag, okay, alles klar, Frakes ist auch wieder mit von der Partie, die Folgen, die er sonst immer so gemacht hat, fand ich eigentlich immer ganz geil, also freue ich mich dann zumindest, dann habe ich zumindest mal, also einen Punkt mehr, worauf ich mich freuen kann, sagen wir es mal so. Ja.
Mhm. Kommen wir zum Inhaltlichen, dass wir ein bisschen auch, also wir haben jetzt
Inhalt war ja schon
generell mit über die Serie geredet, aber ja, aber so konkreter Inhalt von der Handlung her. Ich greife mal die beiden Antagonisten auf. Ich habe es überspitzt so formuliert, so dieses Antagonist. Findest du, die beiden kommen rüber? Also sind das Kaliber, also Bösewichte Kaliber eines Nero, eines Khan?
Du sprichst von Molag.
Eines, was gibt's denn noch? Molag und, Molag, ja. Ich wollte gerade sagen.
Nein.
Jetzt hast mich.
In keinster Weise. Also, ja, also ich finde, es sind nette Antagonisten-Sidekicks, sag ich mal. Aber ansonsten muss ich ganz, wir wissen ja nicht, wie das Ganze weitergeht. Das heißt, wann werden sie denn jetzt den finalen Schlüssel zusammensetzen? Und dann ist ja noch die Frage, musst du mit diesem zusammengesetzten Schlüssel noch irgendwo hin? Oder ist es das schon? Und was passiert auf dem Weg dahin noch? Aber Stand jetzt sind es die einzigen Antagonisten, die uns präsentiert wurden. Und ja, also ganz ehrlich, wenn ich ehrlich bin, geht es von meiner Seite nicht über nett hinaus. Besonders, weil die natürlich auch, jetzt muss ich überlegen, ich glaube in Folge 2 und auch in Folge 3 bis auf die letzte Minute ja eigentlich ja schon wieder gar keine Rolle gespielt haben. Ne, das ist so ein bisschen so, ja, die Discovery, das ist so ein bisschen immer so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden und die Discovery scheint ihnen jetzt ein paar, etwas voraus zu sein vom Informationsfluss, aber, als dann jetzt am Ende von Folge 3 Moll Adira, ich vermute mal sowas ähnliches wie ein GPS-Tracker an die Uniform macht, und sie quasi in so einer Trillrobe sich da quasi versteckt hat in dieser Zeremonie, da habe ich mich dann schon so ein bisschen dabei gedacht, wo ich dann so, okay, jetzt geht's los mit den beiden. Aber natürlich, ich sag mal so, all die Namen, die du genannt hast, nein, auf keinen Fall. Ne?
Das geht mir nämlich genauso. Also vielleicht kommt es noch, vielleicht wird auch, sie sehen ja so eine Saat mit diesem Thema, dass, Booker nennt sich ja Cleveland.
Ja, ist ja Cleveland Booker, oder? Ist sein Name.
Nennt er sich Cleveland und Booker? Oder, auf jeden Fall.
Ja, weil, genau, wie hat er gesagt, Cleveland, sein Vordings heißt ja auch, oder? Cleveland.
Genau, das ist ja, quasi so kann man sagen. Titel, also der Name wird weitergegeben. Eben sein Vorgänger und wahrscheinlich Mentor, wenn ich das richtig verstanden habe, der ist quasi der Rabenvater, der eben Moll
ist die Frau und Lack ist der Mann.
Wer ist wer? Moll ist die Frau. Genau.
Hä? Lack. Die sagen, keine Ahnung, wie es bei dir ist, aber im Deutschen sagen die einfach nur Lack.
Oder?
Ja.
Lack. Aber auch in der Szene, wo der aber wie heißt das?
Du meinst Fred?
Android? Nee.
Ja, der Android.
Sintoid? Nee. Wie heißt denn auf Deutsch?
Fred, aber im Deutschen sagen sie Android?
Nee, das ist ja kein Android. Das ist ja ein Thin. Ah, okay. Ja gut, wie der Android. Diesen Namen seziert. Haben sie das nicht übernommen?
Seziert?
Naja, er hat eben die Betonung extra vorgekaut, wie toll das ist, dass man
das
eben.
Kann sein, aber da habe ich das schon wieder vergessen oder verworfen. Das war mir dann nicht wichtig genug. Aber egal.
Okay, forget it. Es ist auch nicht, aber es zeigt ja auch, wie wichtig das ist. Also wie viel Wert du auf ihn legst. Es scheint ja irgendein Geheimnis hinter ihm zu sein. Es scheint ein Geheimnis hinter oder eine Story dahinter zu liegen zwischen diesem Cleveland-Thema, also der Rabenvater, der die Tochter dann verstoßen hat, deswegen ist sie erst auf die schiefe Bahn geraten. Mhm. Oder er hat sie nicht verstoßen, er hat sie vernachlässigt. Also und er, warum auch immer Cleveland Booker sich jetzt davon angefasst fühlt, er tut es. Da bauen sie vielleicht irgendwas auf, vielleicht entscheidet er sich dann wieder falsch, hat ein schlechtes Gewissen, vielleicht wird das spannend, das weiß ich nicht, vielleicht stellt sich heraus, dass Luck, wie auch immer, von, weil sie nicht mal
doch
wissen,
die
was
die sagen, aber ich weiß nicht mehr, wer
er ist ja auch von den,
ja doch, okay, ich glaube dann im Gespräch mit Rainer, weil Rainer scheint die beiden ja ganz gut zu kennen. Kommt.
Ja. Hm. Okay. Hm. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das wird schwierig, die beiden so wirklich so als das absolute Böse aufzunehmen. Also ich weiß nicht, was sie noch machen müssen. Vielleicht tun sie wirklich was richtig Böses. Also bringen noch jemanden aus der Crew,
wenn sie das
um,
überhaupt
den man
tun.
Wirklich mag. Damit dann
ja, weil es könnte Spaß. Ja auch sein, ich sag mal so, jetzt wo, also
meinst du?
Ich würde ja mal behaupten, also Booker hat Moll erkannt. Und Moll hat auch Booker erkannt. Und die werden garantiert nochmal aufeinandertreffen. Und die werden garantiert ihre, auch wenn es das nicht ist, aber ich nenne es mal familiäre Verstrickung ansprechen. Und vielleicht wird Booker, also ich denke mal, Booker wird auf alle Fälle anfangen, Moll irgendwie auf seine Seite zu ziehen. Ich meine, es, ja?
Mhm. Gregor, weißt du, was wir ganz kurz, was ganz so thematisch reinpasst. Weißt du, was wir in diesem Format immer ganz gern gemacht haben? Prognosen. Ich hole die Leute kurz ab. In Deep Dive haben wir uns immer den Spaß gemacht, oder vielmehr ich und Gregor muss immer mitmachen, irgendwie eine wilde Behauptung aufzustellen, was in den nächsten Folgen passieren wird. Und dann führen wir so quasi so ein internes Scoring, wer mehr Punkte erzielt hat, also wer mehr richtige Prognosen abgefeuert hat.
Nö,
hast du dich
nicht.
Denn dran erinnert, dass es Prognosen gibt
natürlich
für diese Folge? Oder
ich war ganz froh, dass wir zuletzt im Binge- oder Cringe-Format das nicht hatten. Von daher bin ich jetzt mal wie immer überhaupt nicht vorbereitet. Na dann los.
Na gut, aber trotzdem werde ich eine Prognose abfeuern.
Was?
Ich sage, nein, Moll tötet Booker.
Gut, pass auf, 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 pass auf. Dann habe ich auch eine, dann, pass auf, dann habe ich auch eine Prognose. Pass auf, ich behaupte das Gegenteil.
Oh, hau raus.
Moll schließt sich Booker an. Luck verkraftet das mal so ziemlich gar nicht, dass seine Partnerin in Crime die Seiten gewechselt hat. Ich weiß zwar noch nicht, wie das funktionieren soll, aber schauen wir mal. Aber was ich dann durchaus denkbar erachte, ist, dass Luck dadurch dann zum Oberbösewicht wird.
Mhm.
Ne, dass er dann so, keine Ahnung, von Emotionen getrieben oder so, so nach dem Thema, okay, wer nicht für mich ist, ist gegen mich, dass er das Ganze dann so ein bisschen negiert und dann, ich sag mal, gegen seine alte Partnerin und ja, ich sag mal, ihre neue Heimat sich dann so ein bisschen aufregt. Wie gesagt, das ist natürlich das Ganze in 7 Folgen, da muss Booker ganz schön Gas geben, um Moll auf seine Seite zu legen und natürlich muss Luck dann ja auch noch als der neue Super-Oberbösewicht etabliert werden. Ist eng, fände ich aber denkbar.
Mhm. Finde ich gut. Aber da haben wir, also da können wir auf jeden Fall keinen Punkt teilen.
Ach so, du meinst, weil wir jetzt irgendwas in die ähnliche Richtung haben, meinst du? Ja, meine ich. Ja, genau. Das heißt, einer gewinnt. Oh, gut, wir können auch beide verlieren, wenn beides nicht zutrifft. Ich wollte gerade sagen, die
sag, wie so oft,
wenn du schon dein Prognosenspielchen betonst, dann sag den Leuten da draußen auch mal gleich, wie viele Punkte jeder von uns beim letzten Mal eingeheimst hat. Auf Basis von, was waren es, 10 Folgen? Ich glaube, das Ergebnis war, glaube ich, 2-1 für mich oder so. Also ihr kriegt zu mit, wir sind ziemlich scheiße. Ja.
Aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass die Prognosen witzig sein sollen, also spannend sein sollen. Und ich wollte nur kurz erzählen, warum ich auf meine komme. Ich glaube nämlich, also wir haben jetzt in der letzten Folge ja auch gehört von Stamets, ja, müsste er gewesen sein, dass er eben von dieser Technologie geschwärmt hat und dass er, glaube ich, sogar gesagt hat, dass diese Technologie sogar tote Materie wiederbeleben kann, oder?
Ja gut, ich sag mal so, wenn das sind ja die Progenetiker, von denen wir die ganze Zeit reden, ne? Wenn die im Prinzip die Möglichkeit hatten, Leben zu erschaffen, ja, dann ist das deutlich mit drin, finde ich. Das ist möglich, ja.
Und ich würde mich nicht wundern, wenn es darauf hinausläuft, dass, zum Schluss Burnham eben ihren Geliebten wiederbeleben
darf. Okay.
Das könnte ich mir gut vorstellen. Das kann natürlich, also ich glaube, es läuft doch so ein Spin hinaus, wie wir bei Star Trek Teil 2 und 3 hatten, 3 und 4, so rum, mit Spock, ich werde immer ihr Freund sein.
Okay, und dann werden, sie gemeinsam
also sowas in der Richtung, den
Sonnenuntergang reiten.
Ja, also deswegen so meine Überlegung, warum ich sie jetzt nenne, weil irgendwie muss man ja noch ein bisschen Schärfe in diese Lush. Antagonisten bringen, weil Stand jetzt sind das halt zwei lasche Halunken, die halt eigentlich auch nur so ein bisschen.
Wie gesagt, wenn es denn die Antagonisten sind, also es kann natürlich sein, dass jetzt im Zuge dieser Schnipseljagd, die wir da jetzt noch sehen werden, dass sich dann vielleicht noch eine dritte Partei erhebt oder so. Nein.
Also haben wir nicht, das schon Hinweise? Ich überlege gerade, was ist mit den, ich will immer Romulaner sagen, sie heißen ja nicht mehr Romulaner.
Ja, sag ruhig Romulaner, da weiß jeder, was er
weiß. Also, da war doch, da habe ich tatsächlich mal nur im halben Ohr hingehört. Da gibt es doch irgendwelche Streitigkeiten, die jetzt auch der Botschafter Sarek auch mit lösen muss.
Nein. Ich wollte gerade sagen, du bist 4 Staffeln zu spät.
Nein, nicht Sarek, verdammt.
Ja.
Saru meine ich natürlich. Saru. Ist da irgendjemand genannt worden? Die Breen wurden da genannt.
Also, es könnte natürlich sein, also für den Fall, dass irgendjemand genannt worden ist, dann ist das schön und gut, dann ist er vielleicht genannt worden, dann ist er aber nicht im Zusammenhang mit der Schnipseljagd genannt worden. Also ich sag mal so, weil wenn du jetzt der zukünftigen Frau von Saru einen Strick drehst, weil da irgendwelche Konflikte sind oder sowas, ja, aber momentan steht die noch in absolut keinem Zusammenhang zu dem, was die Discovery da gerade macht. Ne? Es kann natürlich sein, dass da vielleicht im Hintergrund irgendwas läuft und dann irgendwann in 1 bis 2 Folgen oder sowas irgendwas revealed wird. Das kann natürlich sein. Das ist alles im Bereich des Möglichen. Aber Stand jetzt gibt es keine Hinweise auf eine dritte Partei. Also bis jetzt heißt es eigentlich wirklich nur Discovery gegen Morlock.
Tja, aber ich habe jetzt, ich überlege, während du redest, habe ich jetzt auch überlegt, aber ich wüsste jetzt auch nicht. Nö, okay, lass uns überraschen. Also würde mich nicht wundern, wenn da noch ein bisschen irgendwie durchgemischt wird. Das war ja, glaube ich, in den anderen Staffeln ja auch recht so, dass es nicht von Anfang an klar war. Also auch Lorca war ja lange, Lorca hieß er übrigens, jetzt fällt es mir wieder ein, Captain Lorca war ja auch lange quasi irgendwie richtiger Vorzeige-Captain.
Ja, das war der große Brainfuck am Ende.
Böse ist. Was ich aber cool fand. Also das war, die erste Staffel war schon noch richtig gut. Zumindest in meinem Gedächtnis. Ja, aber ich habe keinen Hint. Vielleicht ist der Hinweis ja doch die Rasse von Lark. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hast du doch den richtigen Riecher und es wird in die Richtung gehen, dass sich einer extremer darstellt. Obwohl, das haben wir ja beide gesagt. Nee, müßig zu spekulieren. Ich sehe auch keine Hinweise. Wie fandest du denn so die Welten, die sie bislang gezeigt haben? Also jetzt, ich weiß nicht, haben wir schon mal Trill gesehen, jenseits von Discovery?
Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Dafür gibt's viel zu viel Zeug zum Gucken, um da zu wissen oder zweifelsohne sagen zu können, hey, ja klar, in der und der Serie, Staffel 3, Folge 15, ja klar, da sieht man irgendwas. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich sag mal, ja, aber ganz ehrlich.
Aber so.
Hat man da jetzt so viel gesehen von Trill? Bisschen Höhle und der Steinbruch.
Naja, man hat ja zumindest Oh, ja, ja, eben, und diese Predator-Tierchen.
Das langt doch nicht.
Wir sind schon ganz schön verwöhnt. Also ich glaube, wenn man so Viecher, also so animiert und so gezeigt damals, ja, bei TNG wobei, gesehen hatten, wären wir auch
so. Ja, die waren ja auch noch halb im Stealth-Modus. Das heißt, eigentlich hast du von den Viechern ja noch nicht mal alles gesehen.
Mhm.
Ja, aber ansonsten, aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal Butter bei die Fische. Ich meine, das ist eine Höhle und ein Steinbruch. Jetzt mal unabhängig von den Viechern, okay. Aber klar, das Rad dreht sich natürlich weiter. TNG ist mittlerweile über 30 Jahre alt. Oder das Ende von TNG ist über 30 Jahre her. Das Rad dreht sich weiter. Ich meine, dass man dann jetzt nicht mehr, weiß ich nicht, dass jetzt hier, wie heißt denn hier, der schwarze Blob? Ne, du weißt, was ich meine?
Wie hieß er denn?
Tasha Yar war das, ne, die da stirbt.
Ja, wie hieß er denn?
Also, dass sowas nicht mehr der Anteil oder irgendein Bösewicht oder irgendein Vieh ist, was man abknallen kann, das sollte uns allen klar sein nach 30 Jahren Fortschritt. Aber ansonsten, ey, ganz ehrlich, das war eine Höhle und ein Steinbruch. Das ist doch scheiße, das ist doch gar nichts. So, aber ich sag mal zum Beispiel, die Welt mit diesem Doppelmond. Ja, das erste Fragment des Schlüssels finden. Streng genommen fast durch Zufall, weil Burnham einfach in eine Mulde fasst. Hier ist ein Hinweis. Geh nach links, dreh dich dreimal um die eigene Achse, spring in die Luft, dann wirst du den nächsten Hinweis finden. Oh, was steckt denn hier unten in dieser Mulde? Ich sollte da mal reinfassen. Was ist denn das? Das ist ja interessant. Lass das mit nach Hause nehmen. Egal. Aber das...
Ja. Lass mich nicht nochmal anfangen. Nein, mit
Burnham. Aber ich sag mal, das war zum Beispiel eine interessant gezeichnete Welt. Da muss ich sagen, okay. Ich meine, klar, auch, ich sag mal, wenn die beiden dort runtergebeamt werden, Burnham und Saru... Ich sag mal so, die ersten 10 Sekunden sehen schon ein bisschen sehr arg nach CGI aus, aber der Rest ist eine tolle, stimmungsvolle Welt, finde ich voll stimmig, finde ich gut gemacht. Wie gesagt, grundsätzlich muss man ja sagen, die Serie hat grundsätzlich schon eine ziemlich hohe Production Value, da steckt schon der ein oder andere Euro drin, definitiv. Aber ja, jetzt speziell Trill war halt, war flach. Also, aber gut, es sind die ersten 3 Folgen. Mal gucken, was die nächsten 7 Folgen noch so bringen.
Aber ich wollte darauf hinaus, die Bandbreite ist doch deutlich größere.
Also stimmt, auf Tatooine waren wir auch noch. Stimmt, richtig. Stimmt, Tatooine und ihre Landspeeder oder Speederbikes. Stimmt, jetzt habe ich das fast verwechselt. Genau. Ja, gut, aber es ist halt, ja. Natürlich, ja, okay, es ist ein Wüstenplanet, ist halt Tatooine, ne? Aber ich gebe dir recht, die Spreizung oder die Bandbreite, die ist auf alle Fälle schon groß und die ist auch gut. Definitiv. Also es ist jetzt nicht so, dass die ganze Staffel sich nur innerhalb von 20 Quadratmeter Raumschiffzelle bewegt. Und ich denke mal, dadurch, dass es hier eine Schnipseljagd ist, gut, werden wir noch ganz andere Welten sehen. Ne? Weil es fehlen ja noch Fragmente für den Schlüssel. Von daher.
Hm. Okay, einen Punkt habe ich noch. Wie findest du denn diesen Clou, dass sich diese 4 Rassen, die ja eigentlich verfeindet sind, ja dann doch in Form von Wissenschaftlern zusammenschließen, also von einzelnen Wissenschaftlern, die dann Pakt bilden, um dieses Geheimnis, das sie dann wohl gelüftet haben, einfach zu verstecken. Glaubwürdig? Nicht glaubwürdig?
Ja, doch, glaubwürdig finde ich es auf alle Fälle, weil es sind ja keine Schöpfer, aber es sind Entdecker. Und die Entdecker realisieren an der Stelle einfach, okay, das ist eine Nummer zu groß für uns. Das ist eine Nummer zu groß für wahrscheinlich so ziemlich jeden im Universum. Also sollten wir zusehen, dass niemand was davon hat, außer so wie Ginald oder Jinald jetzt in dieser Folge es gesagt hat, außer der, also im Prinzip, der sich als würdig erweist, ne? Weil im Prinzip auch die Reise von Schlüsselfragment zu Schlüsselfragment ist ein Teil der Reise. So wie es ja gesagt hat. Also, ist sinnvoll. Nee, sinnvoll ist vielleicht das falsche Wort. Es ist nachvollziehbar. Es ist nachvollziehbar, finde ich. Die Reaktion von denen. Also auf alle Fälle, okay, das ist eine Nummer zu groß, das sollten wir auf keinen Fall irgendjemanden zugänglich machen. Oder vor 800 Jahren, es gibt niemanden, dem wir das vertrauensvoll, ja, weitergeben können oder so. Also, ja, dann machen wir es halt, dann machen wir es halt, ja, kaputt nicht, aber dann verstecken wir es halt. Hat man ja häufiger schon gesehen. Also das ist ja schon ein Motto, das zieht sich ja durch andere Serien und Filme, dass dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie irgendwelche Schlüssel oder irgendwelche Kronen zerschlagen werden. Zum Beispiel, genau, in alle vier Himmelsrichtungen und dann, damit da bloß keiner, dann sammelt halt einer alle Scherben ein, setzt sie zusammen und dann ist die Kacke wie immer am Dampfen. So. Ne? Was ich mich natürlich jetzt gefragt habe, ne?
Aber.
Also ich sag mal so, der.
Ja.
Das Artefakt ist ja im Prinzip schon klar, weil das Artefakt ist ja das Buch von dem romulanischen Wissenschaftler. Ich merke gerade, scheiße, das zündet gerade gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Shit. shit.
Dann überleg, ob du die Kurve kriegst.
Ich weiß schon. Pass auf, was ich sagen wollte, also zumindest ging es mir so, okay, als ich das gesehen habe, ne? So von wegen, okay, da ist ein romulanisches Schiff, da ist irgendein Artefakt drauf, Molag und so klauen das. Und in dem Moment dachte ich mir, okay, alles klar. Da haben wir definitiv schon mal den MacGuffin der Staffel. Oder? Also hatten. Natürlich, Fred packt dann ja, macht dann ja das Artefakt auf und holt das Buch raus. Das heißt, momentan ist die Frage, ist es dadurch immer noch ein es ist eigentlich ja dann kein MacGuffin mehr, weil es nicht mehr die Handlung vorantreibt, ohne nutzlos zu sein. Also und nutzlos gleichzeitig, so rum.
Naja, also jein, also das Buch
ja,
ist
das
nicht
dann
der MacGuffin. Das, wofür ja das Buch stand oder dann die Kapsel war vor. Also
andersrum, ich finde, das ist übergegangen, weil erst ging es ja nur um das Artefakt.
Ja, okay. Eigentlich ging es ja darum, okay, wofür das Artefakt steht letzten Endes. Und dann ist es ein MacGuffin noch. Also wenn man es so sieht. Also ich geb dir schon recht, aber ich weiß auch, worauf du hinaus wolltest, aber in dem Fall kann man das schon noch als MacGuffin sehen, wenn man es so interpretiert. Ja. Ich wollte nur kurz nur wissen, weil ich sie vorhin so übertrieben gelobt habe. Wie verlogen fandest du Burnham, als der Trill sie gefragt hat, und wie steht ihr im Jahre 3188 jetzt mit Weltfrieden, also Universumsfrieden? Und sie so, ja, wir haben hier und da noch eine kleine Baustelle, aber sonst. Also entweder ist offscreen echt sehr viel passiert und alle tanzen jetzt Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja gut, was hat sie denn gelogen?
Harmlos gelogen, oder? Also er hat sie doch gefragt, ob die, also der Trill war ja aus der Zeit von kurz nach TNG.
Ja, genau.
Sprich, nach dem Dominion-Krieg, hat er, glaube ich, konkret gesagt. Und wenn ich mir anschaue, wie die Föderation nach dem Dominion-Krieg dastand, und ich mir anschaue, wie zerstritten und zerrupft alle Völker in Staffel 4 noch waren, also Anfang Staffel 4, würde ich sagen so, also ich sehe da keinen, also außer technischen Fortschritt oder technologischen Fortschritt, sehe ich da keine Entwicklung, eher eine Rückentwicklung. Und dass sie sich dann hinstellen und sagen, oh ja, sind jetzt nach 100 Jahren, wir sind noch nicht ganz da, aber fast. Ist schon ist
ja, aber
schon
war das nicht das große Ganze, dass am Ende von Staffel 4 die Föderation wieder vereint dastand, oder war das schon am Ende von Staffel 3?
Nee,
ja, von daher hat man doch eigentlich einen ganz guten Zustand, oder? Also man hat ja halt eben keine Dominion-Zustände naja, mehr, also um es mal jetzt so zu vergleichen. Weil das ist halt das, klar, das ist ja das, was der alte Trill noch kennt, weil er halt scheiße alt ist. Aber im Vergleich dazu, ich meine, die haben es zumindest geschafft, die Föderation als sich wiederzubeleben. Ich meine, das war dann ja auch sogar, glaube ich, auch die Aufgabe, durchs All zu fliegen und einzelne Völker oder Spezies oder wie auch immer dazu zu überreden, der Föderation sich anzuschließen. Und da gab es ja dann schon einige.
Das stimmt, aber in Staffel 4 haben ja noch teilweise Syndikate und Warlords Teile des Quadranten beherrscht oder der Quadranten beherrscht. Und jetzt sind wir eine Staffel weiter mit einem fast nahtlosen Übergang und dann sich hinzustellen und sagen, wir sind da noch weiter als vorher. Also wir sind definitiv weiter als vorher.
Okay. Wenn man das so sieht, hast du, Ja, sie hat es, glaube ich, sehr, sehr beschönigt, die Situation. Würde ich schon sagen, ja.
Würde ich auch sagen.
Naja.
Tja, Gregor, also, ja, wir haben die Stunde schon und ich habe eigentlich nichts mehr auf dem Zettel. Wie sieht's bei dir aus?
Nö, also mein Zettel ist auch leer, ist alles abgearbeitet.
Dann hole ich doch mal den dicken, großen Deckel raus. Deckel drauf. Leute, herzlichsten Dank für eure Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. All diejenigen, die es bisher geschafft haben, herzlichen Dank, habe ich schon gesagt. Ich sage vielmehr eine wunderschöne Woche bis zum nächsten Mal von mir. Ich freue mich darauf, dass wir wieder in einem Deep Dive sind. Nächste Woche sind wir auch ein bisschen tiefer, auch in den einzelnen Folgen, einfach weil drei Folgen zusammenzurupfen, das ist einfach ein bisschen schwierig. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir wieder ein bisschen genauer reingehen und freue mich auch darauf, dass ihr wieder einschaltet, zuhört. Eventuell lasst ihr uns auch in der Zwischenzeit wissen, wo sind wir falsch abgebogen, was haben wir eures Erachtens nicht richtig gesehen, nicht richtig interpretiert, wo könnten wir noch einen Input gebrauchen. Haut rein, lasst es uns wissen, schreibt uns einen Kommentar, schreibt uns eine Nachricht, wie auch immer. Würde uns freuen, wir greifen es gern auf. Ansonsten übergebe ich jetzt, wie immer, für die letzten Worte der Folge.
Jawohl, Leute, ihr habt es schon gehört, der Goran hat es schon mehrfach betont in unserer heutigen Episode. Wir machen, ich glaube, nach 8 Wochen oder so, machen wir mal was anderes. Und zwar kehren wir zurück zu unseren guten alten Deep Dives. Und wie ihr sicherlich jetzt auch schon mitbekommen habt, ich meine, ihr habt ja uns ja schließlich die gesamte letzte Stunde zugehört. Wir widmen uns überhaupt, lieber Goran, hast du mal festgestellt, Star Trek Discovery ist erst die zweite Star Trek-Serie, die wir überhaupt featuren, ne? Nach Picard.
Habe ich festgestellt. Ich habe mich auch gewundert, dass wir keine einzige Folge
gab halt immer was Staffel anderes, ne? Oder ungünstig. Es ist halt immer so ein bisschen schwierig. Deswegen, umso mehr freue ich mich natürlich, dass wir jetzt, ich würde mal behaupten, die selbst auferlegte Ehre haben, die finale Staffel von Star Trek Discovery hier zu bequatschen. Das heißt, wir machen am Ende von 10 Folgen zusammen mit Star Trek Discovery zusammen das Licht aus. Unser Licht geht aber nächste Woche wieder an, wenn wir dann Folge 4 besprechen. Wie Goran schon gesagt hat, mehr Inhalt, mehr Tiefe. Wir müssen uns nur auf eine Folge konzentrieren und nicht auf 3. Bis dahin, habt eine absolut wunderbare Woche. Tschüssikowski.